Liebe Brüder und Schwestern, am ersten Abend haben wir uns im Wesentlichen mit der Schöpfung befasst und am zweiten Tage mit der Erschaffung des Menschen. Allmählich nähern wir uns jetzt der Versuchung und dem Sündenfall und wir wollen dazu aus 1. Mose 2 die Verse 16 und 17 lesen. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baume des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baume der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht essen, denn welches Tages du davon issest, wirst du gewisslich sterben. Adam und Eva waren sündlos geschaffen. Sie brauchten nicht zu sündigen, aber sie konnten sündigen. Und Gott erwartete von ihnen, dass sie zeigten, dass sie zu ihm standen. Und darum unterwarf er sie einer schweren Prüfung. Diesem Gedanken begegnen wir immer wieder in der Bibel. Denken wir an Hiob, da haben wir ein langes Buch, das sich mit der Tatsache befasst, dass Hiob von Gott geprüft wird, auf das Allerschwerste. Denken wir an Josef. Er bekam später ein außerordentlich hohes Amt, aber vorher war er 13 Jahre in Knechtschaft und schließlich im Gefängnis, wo er sich bewährte, ehe er zum Herrscher aufstieg. Denken wir an Mose, den Gott in besonderer Weise gebraucht hat. Aber vorher hat Mose sich 40 Jahre bewähren müssen in der Wüste, eine für ihn sicher furchtbar schwere Zeit. Und selbst der Herr Jesus ist der Prüfung unterzogen worden. Ich will dazu ein Wort lesen aus Matthäus 4. Matthäus 4, Vers 1. Dann wurde Jesus von dem Geiste in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Da muss ich den Satz einmal vorstellen. Der Geist, der Heilige Geist selbst, führte den Herrn in die Wüste mit dem erklärten Ziel, dass er da vom Teufel versucht würde. Petrus spricht von der Bewährung des Glaubens. Es genügt nicht, dass wir unseren Glauben behaupten und bekennen, er soll sich bewähren. Und wenn wir die Offenbarung lesen, die Sendschreiben in den Kapiteln 2 und 3, so heißt es in jedem Sendschreiben, wer überwindet. Das erwartet Gott ganz einfach von uns, dass wir unter widrigen Umständen zu ihm stehen. Nun wissen wir, dass im Laufe der Versuchungsgeschichte die Schlange die beiden Menschen angesprochen hat. Es wäre nichts leichter gewesen, als die Schlange von ihnen fortzuhalten. Eine Mauer hätte vielleicht genügt oder ein paar Engel, die da gestanden hätten. Aber Gott hat nichts derartiges getan. Er hat zugelassen, dass die Schlange sie versuchte. Als das Wort gesprochen wurde, das wir soeben lasen, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber nicht vom Baum der Erkenntnis, da war Eva noch nicht geschaffen. Aber die Antwort, die sie dann gibt, zeigt ganz klar, dass sie genau Bescheid wusste. Und wir wollen jetzt aus Kapitel 3 die Verse 1 bis 5 lesen. Und die Schlange war listiger als alles Getier des Feldes, das Jahwe Gott gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht essen von jedem Baum des Gartens? Und die Frau sprach zu der Schlange: Von der Frucht der Bäume des Gartens essen wir, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, davon sollt ihr nicht essen und sie nicht anrühren, auf dass ihr nicht sterbet. Und die Schlange sprach zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass welches Tages ihr davon esset, eure Augen aufgetan werden und ihr werdet sein wie Gott, erkennen Böses und Gutes. Wie gesagt, als Gott das sagte, war Eva noch nicht geschaffen, aber ihre Antwort zeigt, dass sie genau unterrichtet ist. Ob Gott zu ihr direkt gesprochen hat oder ob Adam sie informiert hat, wird uns nicht gesagt. Unter der Schlange dürfen wir den Teufel verstehen. Dazu ein Wort aus Offenbarung 12, wo die vielen Namen, mit denen der Teufel benannt wird, genannt werden. Offenbarung 12, Vers 9. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, welcher Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Also ganz eindeutig ist die Schlange der Teufel und sie wendet sich an Eva. Ihre Frage ist eine große Entstellung. Gott hat wohl gesagt, ihr dürft von keinem Baum essen. Gott hatte gesagt, dass sie von allen Bäumen essen dürften, mit einer Ausnahme. Evas Aussage war sehr richtig, mit einem Fehler. Sie spricht vom Baum, der in der Mitte steht, während Gott vom Baum der Erkenntnis gesprochen hat. Es ist ja ein großer Unterschied, ob ich einen Baum nach seiner Bedeutung beschreibe oder nur nach seinem Standort. Der Standort sagt ja so gut wie nichts. Ich frage mich, warum Eva Mitte sagt. Es gibt da zwei Deutungen. Entweder die ganze Sache war ihr so unbedeutend, dass sie sagt, ja, der da in der Mitte. Oder Adam hat sich gesagt, mach den Baum mal nicht so interessant, sonst kommt sie nicht davon los. Sag du mal nur Baum in der Mitte. Ich weiß nicht, welche Deutung richtig ist. Aber jedenfalls, sie sagt Baum in der Mitte. Jetzt sagt die Schlange, keineswegs werdet ihr sterben. Damit bezichtigt die Schlange Gott der Lüge. Das müssen wir ganz klar sehen. Und jetzt sehen wir einmal, was in dieser Beziehung uns im Neuen Testament gesagt wird. Da heißt es zunächst in Titus 1, Vers 2, Gott aber, der nicht lügen kann. Ein interessanter Ausspruch. Es gibt also auch für Gott etwas, was er nicht kann. Er kann nicht lügen. Und dann wollen wir ein Wort über den Teufel lesen. Das steht in Johannes 8, Vers 44. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und ist in der Wahrheit nicht bestanden, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Das ist ein ganz schreckliches Urteil über den Teufel. Und wir sehen, der Teufel lügt hier schon bei seinem ersten Auftreten. Er beginnt mit der Lüge. Und ich glaube, sagen zu können, alle Gegner Gottes lügen. Denn Gott steht immer auf Seiten der Wahrheit und wer Gott angreift, kann gar nicht anders als lügen. Und an dieser Stelle hätte Eva reagieren müssen. Sie hat die schreckliche Beleidigung Gottes in aller Ruhe hingenommen. Da konnte die Schlange ganz ruhig sagen, was Gott sagt, stimmt überhaupt nicht. Und Eva wird wohl nur genickt haben. Sie hätte empört sein müssen. Sehen wir uns mal andere an. Als Mose sich dem Lager der Israeliten näherte, als er vom Berge Horeb herabkam, die zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand, und als er aus den Gesängen und allem Ton erkannte, dass sie ein Götzenbild gemacht hatten, da hat er die Tafeln auf die Erde geworfen und zerschmettert. Und Gott hat es ihm nicht übel genommen. In Galater 1, Vers 8 lesen wir, dass der Apostel Paulus die, die ein anderes Evangelium verkündigen, verflucht. Paulus ist der Mann, der 1. Korinther 13 geschrieben hat, das hohe Lied der Liebe. Jetzt müssen wir uns fragen, wie ist das denn zu vereinen? Er schreibt ganz herrlich über die Liebe und dann gibt es Leute, die verflucht er. Wir können nicht sagen, dass er falsch gehandelt hat. Ich denke, wir werden gleich sehen, worum es geht. Der Herr Jesus war ganz sicher der stärkste Ausdruck der Liebe, der je auf dieser Erde war. Und er hat einmal eine Geißel gemacht. Ja, die hat er gemacht. Sorgfältig geflochten, um die aus dem Tempel zu treiben, die da Geschäfte machten. Ich wurde mal gefragt, ob er zugeschlagen hat. Ich weiß es nicht. Ich bin aber ganz sicher, dass er zugeschlagen hätte, wenn jemand sich ihm in den Weg gestellt hätte. Wir lesen weiter, dass er über die Pharisäer und Schriftgelehrten ein siebenfaches Wehe ausspricht. Also er hat nicht immer Samthandschuhe angehabt, er hat oft ganz hart zugefasst. Jetzt mag einer antworten, werden wir denn nicht aufgefordert, unsere Feinde zu lieben? Ja, das werden wir. Aber wir werden nie aufgefordert, die Feinde Gottes zu lieben. Und da liegt der Unterschied. Unsere Feinde, die sollen wir lieben, aber nicht die Feinde Gottes. Eva sah keinen Grund, sich aufzuregen, als die Schlange Gott der Lüge bezichtigte. Und jetzt müssen wir uns einmal fragen, können wir uns noch aufregen, wenn unser himmlischer Vater beleidigt wird? Er wird heute aufs Schrecklichste beleidigt und vor allen Dingen von den religiösen Führern. Denken wir an den Begriff Ökumene. Ökumene gibt es in zwei Bedeutungen. Einmal die alltägliche ökumenische Gottesdienst, ökumenische Trauung, das heißt dann, daran nehmen solche von der evangelischen Kirche und von der römisch-katholischen teil. Aber Ökumene im Sinne des Weltkirchenrates ist etwas ganz anderes. Die betreiben das, was man mit dem schönen Fremdwort Synkretismus bezeichnet, Vermischung der Religionen. Und dann bringt man es fertig zu sagen, Allah sei derselbe wie Yahweh. Es sei bloß ein anderer Name und wir Christen hätten das noch nicht gemerkt. Man hätte einmal Elia sagen sollen, er hätte mit Blick auf die Baalspriester eine falsche Auffassung. Von denen könnte er doch lernen. Die hätten auch nur etwas Gutes. Die schlüge man nicht tot, mit denen setzte man sich an einen Tisch und tauschte sich aus. So wird es uns doch heute gesagt. Aber Elia hat sie umgebracht und Gott hat dazu zugestimmt. Gott ist nicht tolerant. Das müssen wir uns ganz klar merken. In der Bibel, im Alten Testament, kommt viele Male das Wort vor, eifersüchtiger Gott. In der alten Übersetzung hat es immer eifernder Gott geheißen, während alle anderen Übersetzungen auch in anderen Sprachen längst eifersüchtig schrieben. Eifersüchtig ist nicht tolerant. Und dann ist mir vor einigen Abenden hier etwas aufgefallen, was im ersten Sendschreiben steht. Das ist sehr interessant. In Offenbarung 2, da wollen wir einmal die Verse 4 und 6 lesen. Es ist das Sendschreiben an Ephesus. Der Herr macht der Versammlung den Vorwurf, aber ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ich denke, da handelt es sich um die Liebe zu Gott. Und diese erste Liebe war nicht mehr so stark und froh, wie sie zu Anfang war. Das war der Vorwurf. Und jetzt kommt eine Anerkennung. Diese Leute, die die erste Liebe verlassen haben, bekommen auch eine Anerkennung zu hören. Die steht im Vers 6. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die auch ich hasse. Also die Christen, denen Gott vorwarf, dass ihre Liebe zu ihm nicht mehr ganz in Ordnung sei, die bekommen ein Lob. Ihr hasst die Werke der Nikolaiten, die hasse auch ich. Wir brauchen jetzt nicht darüber zu sprechen, was die Nikolaiten waren. Es war grundsätzlich eine Gruppe, die Gott ablehnte, und Gott freut sich, dass die Gläubigen in Ephesus diese Leute hassen. Und da müssen wir uns fragen, können wir es in aller Ruhe ertragen, wenn Gott beleidigt wird? Wenn unser irdischer Vater beleidigt wird oder unsere Mutter, dann wären wir mal sehr lebendig. Wenn wir den himmlischen Vater nicht decken, dann stimmt was bei uns nicht. Jetzt sagt die Schlange wieder etwas ganz Gemeines. Die meisten Menschen denken, die Schlange hätte gesagt, des Tages, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan. Das sagt sie nicht. Sie sagt, Gott weiß, dass des Tages, da ihr davon esset, eure Augen aufgetan werden. Das heißt, Gott weiß ganz genau, was das für eine feine Sache ist, von dem Baum zu essen. Aber Gott meint es ja gar nicht gut mit euch. Das Beste enthält er euch vor. Der weiß das wohl. Und darum verbietet er es euch. Und dieser Gedanke, der hat eingeschlagen. Millionen Menschen sind der Auffassung, wenn ich zu Gott komme, muss ich auf Freuden verzichten. Man muss auf etwas verzichten, was in Hebräer 11 steht. Auf den Genuss der Sünde. Sünde bringt zweifellos für den Augenblick einen gewissen Genuss. Gar keinen, wird gar nicht bestritten. Aber alles in allem zahlt sie sich nie aus. Aber der Gedanke ist immer da, wenn ich mich an Gott halte, wenn ich seinen Weg gehe, da muss ich auf sehr, sehr viel verzichten. Nun kommt die zweite Behauptung der Schlange. Gott hatte gesagt, ihr werdet sterben. Die Schlange sagt, ihr werdet nicht sterben. Was sollte Eva denn glauben? Hatte Gott etwas bewiesen? Gar nichts. Er hatte eine Behauptung in den Raum gestellt. Hatte die Schlange etwas bewiesen? Auch nicht. Eva hatte zwei entgegenstehende Behauptungen, von denen keine im geringsten durch einen Beweis gestützt waren. Sie musste jetzt frei entscheiden. Das sagt uns etwas ganz Wichtiges. Wenn es um Gott geht, müssen wir immer glauben. Da kann keiner herkommen und uns einen endgültigen Beweis bringen. Der Apostel Paulus sagt uns in 1. Korinther 1, wie er das Evangelium verkündigt hat. Und er sagt nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern indem er Jesus gepredigt hat als gekreuzigt. Und das ist an sich das Widerstrebendste, was man predigen kann. Jesus war den Juden verheißen als der Messias und der am Kreuz. Das sind die beiden größten Gegensätze, die man sich vorstellen kann. Wir empfinden das nicht mehr so, weil uns der Begriff Messias nicht so vertraut ist wie einem Juden. Für sie war der Messias der von Gott verheißene Retter und Herrscher. Und der am Kreuz war gewissermaßen ein Widerspruch in sich. Aber wenn es um Gott geht, müssen wir immer glauben. Unser Verstand eignet sich vorzüglich zur Lösung unserer irdischen Probleme. Das sehen wir ja. Wir wohnen in schönen Häusern, fahren mit schnellen Autos, haben gute Heizungen, alles bestens in Ordnung. Alles mit unserem Verstand. Aber wenn es um Gott geht, schafft unser Verstand gar nichts. Auch die Atheisten glauben. Die wissen nur nicht, dass sie glauben. Die glauben, da wäre kein Gott. Das ist ihr Glaube. Die glauben. Die glauben Unsinn. Und die meinen, sie hätten etwas Festes in der Hand. Haben sie nicht. Was sagen die Philosophen? Die sagen, Gott kann nicht bewiesen werden, Gott kann nicht widerlegt werden. Also, sie ziehen sich zurück. Von dem bekannten französischen Mathematiker und Philosophen Blaise Pascal habe ich Folgendes gelesen. Er war sein Leben lang ein Gottessucher. Als ein Mensch, der alles mit dem Verstand erfassen wollte, stand er jahrelang vor unüberwindlichen Schwierigkeiten. Und er hat in der Zeit gesagt, es ist undenkbar, dass Gott ist und es ist undenkbar, dass Gott nicht ist. Da stand er wieder in der Patzstellung. Weiter kann der Verstand nicht helfen. Später hat Gott ihm Offenbarung geschenkt und er wusste Pascal mit letzter Gewissheit, dass Gott ist. Aber solange er nur mit seinem Verstand heranging, und was sollte er anders machen, kam er zu keiner Entscheidung. Jetzt können wir natürlich fragen, warum offenbart Gott sich nicht deutlicher? Es hat mal einer gesagt, und das finde ich ganz nett ausgedrückt, Gott zeigt uns so viel, dass wir glauben können, aber nicht so viel, dass wir glauben müssen. Es bleibt also immer bei unserer freien Entscheidung. Und der, der hingelangt ist zum Glauben, der findet es ganz selbstverständlich. Für den ist alles völlig klar. Und der andere steht zweifelnd davor. Jetzt wollen wir aus dem Kapitel 3 die Verse 6 und 7 lesen. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert wäre, um Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Manne mit ihr, und er aß. Die Frau sah den Baum. Sehen ist das stärkste Mittel, um einen Eindruck zu vermitteln. Die Engländer haben ein Sprichwort, seeing is believing. Also was ich sehe, das glaube ich auch. Was natürlich dem Begriff des Glaubens nicht gerecht wird. Und die Pharisäer haben dem Herrn Jesus spöttisch zugerufen, als er am Kreuz hing, steige herab, auf dass wir sehen und glauben. Ich weiß nicht, ob Eva den Baum vorher schon gesehen hat, möglich, aber jetzt sah sie ihn plötzlich in einer anderen Weise. Jetzt war er hochinteressant, gut zur Speise begehrenswert. Ach, das war ein herrlicher Baum. Wie kam das? Sie sah ihn jetzt so, wie die Schlange ihn gezeigt hatte. Eva hatte Unterricht genommen bei der Schlange. Wir denken meist, unsere Gedanken seien alle originell, die kämen alle von uns. Das stimmt in den seltensten Fällen. Wir werden sehr stark beeinflusst von dem, was andere vor uns gedacht haben, was sie gesagt haben. Vor einigen Jahren stand in einer Werbeschrift eines großen christlichen Verlages ein sehr spöttischer Satz, der hieß, bei wem lassen Sie denken? Schöne Frechheit, der Satz. Man kann einen Mann fragen, wo lässt du dir das Haar schneiden, wo lässt du deinen Wagen waschen, aber bei wem lassen Sie denken, ist eine ausgesprochene Frechheit. Und doch wird es für viele zutreffen, die denken zwar, sie hätten eigene Vorstellungen, aber in Wirklichkeit lassen sie irgendwo denken. Vielleicht in ihrer Zeitung, vielleicht in den Fernsehnachrichten, wer weiß. Unser Herr hat vor den falschen Propheten gewarnt. Falsche Propheten sind solche, die uns falsch unterrichten. Da kommen also wieder andere her und sagen uns, was die Sache ist. Und wir lassen uns das sagen, weil wir nicht selber denken. Und der Herr sagt, die falschen Propheten kommen in Schafskleidern, inwendig reißende Wölfe. Sie sind also nicht nur ein wenig hinderlich, sondern sie bergen tödliche Gefahr. Und da bin ich überzeugt, dass die Leiter der Gemeinde verantwortlich sind für das, was alles bei ihnen hereinkommt. Das macht sie natürlich manchmal unbeliebt, bei den Gliedern der Gemeinde, aber bestimmt nicht unbeliebt bei Gott. Eva sah, dass der Baum begehrenswert wäre. Der Apostel Paulus stellt als das Gebot, das am schwersten einzuhalten ist, die Forderung auf, du sollst nicht begehren. Wir Menschen neigen dazu, zu begehren. Wir möchten mehr haben, vor allen Dingen, wenn wir sehen, dass andere mehr haben. Und sie sah, dass der Baum begehrenswert war. Und dann eine Lust für die Augen. Eva sah alles falsch. Und wir sind auch in der Gefahr, uns falsch zu unterrichten. Wie mancher gläubige junge Mann, der zur Universität geht, um Theologie zu studieren, hat nach einigen Jahren jeden Funken seines Glaubens verloren. Das ist verständlich. Der Professor ist ja klüger als er, hat viel mehr gelesen, kann viel besser argumentieren. Gegen den kommt der junge Mann gar nicht an. Und der bringt ihm allerlei Dinge bei, die nicht wahr sind. Und trotzdem finde ich es immer noch schwer zu verstehen, dass Eva der Schlange glaubte. Und wir sollten uns einmal fragen, warum glaubte sie ihr? Und die Antwort ist sehr, sehr einfach. Die Schlange bot ihr das, was Eva suchte. Wir laufen meist mit einer festen Meinung herum und mit einem festen Ziel. Und wer uns das bietet, was wir suchen, der ist unser Mann. Ich habe schon öfters von Satanisten gehört. Menschen, die den Teufel anbeten. Dann habe ich mir gesagt, wenn einer den Teufel anbetet, dann muss er doch auch Gott anerkennen. Ich kann mir jedenfalls keinen denken, der sagt, Teufel ja, aber Gott gibt's nicht. Umgekehrt hört man öfters. Wie ist es nun möglich, dass Menschen den Teufel anbeten und dass sie sich nicht zu Gott wenden? Ich traf einmal eine gläubige Schwester, die mit Satanisten viel zu tun gehabt hatte. Ich sagte, können Sie mir das erklären? Ja, sagte sie, das kann ich Ihnen genau sagen. Das sind Menschen, die sind mit ihren Bitten zu Gott gekommen und er hat sie nicht beantwortet. Und dann haben sie sich schließlich an den Teufel gewandt und der hat geantwortet. Der hat ihnen gegeben, was sie wollten. Und jetzt schwören sie auf den Teufel. Die Gefahr besteht ganz sicher. Mancher echte Christ sagte aber am Ende seines Lebens, ich bin Gott dankbar, dass er nicht all meine unvernünftigen Bitten erhört hat. Das habe ich schon oft gehört und das kann ich auch von mir selber sagen. Jetzt müssen wir uns einmal fragen, wo war denn Adam, als Eva aß? Das steht hier. In Vers 6 am Schluss, und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Manne mit ihr und er aß. Adam hat dabei gestanden. Sie brauchte ihn nicht zu rufen, ihm nicht zu winken, nicht zu ihm zu gehen. Stand direkt daneben. Adam war da. Adam hat mitgegessen. Und darum wird auch im Neuen Testament in erster Linie Adam die Schuld gegeben. Ich will das einmal lesen aus Römer 5. Vers 12, da wird Eva nicht genannt. Römer 5, Vers 12, darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und also der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil alle gesündigt hatten und so weiter. Und dann in Vers 14, aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose. Also eindeutig wird Adam die Schuld zugeschoben. Jetzt habe ich mich gefragt, hätte Adam die Situation retten können? Da war Eva, die hat erst gegessen und dann hat sie ihm was angeboten. Angenommen, er hätte gesagt, nein, mag ich nicht. Wäre damit die Situation gerettet worden? Ich bin überzeugt, ja. Und ich will ein Wort aus 4. Mose 30 lesen. 4. Mose 30, Vers 7 bis 9. Und wenn sie etwa eines Mannes wird, hier wird von einer Frau gesprochen oder einem Mädchen, und ihre Gelübde sind auf ihr, oder ein unbesonnener Ausspruch ihrer Lippen, wozu sie ihre Seele verbunden hat, und ihr Mann hört es und schweigt gegen sie an dem Tage, da er es hört, so sollen ihre Gelübde bestehen und ihre Verbindnisse, die sie auf ihre Seele genommen hat, sollen bestehen. Wenn aber ihr Mann an dem Tage, da er es hört, ihr wehrt, so hebt er ihr Gelübde auf, das auf ihr ist, und den unbesonnenen Ausspruch ihrer Lippen, wozu sie sich verbunden hat, und Gott wird ihr vergeben. Also da wird uns gesagt, dass ein Mann, wenn er heiratet oder wenn er verlobt ist und er plötzlich hört, meine Braut, meine Frau, die hat das Gott geschworen und er sagt, das war unvernünftig, dann kann er Einspruch erheben und sie aus dieser Verbindung lösen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist doch eine ganz besondere Gnade, die Gott dann diesem Paar erweist, dass der Mann die Frau von ihrem voreiligen Versprechen lösen kann. Und es wird hier ganz klar gesagt, Gott erkennt das an. Und darum bin ich ganz sicher, dass wenn Adam gesagt hätte, Eva, Moment mal, so geht es nicht. Ich esse nicht von der Frucht. Als Mann und Frau schuf er sie. Und es wird sehr oft gesagt, der Mensch im Bilde Gottes wird weder vom Mann allein noch von der Frau allein dargestellt, sondern als Mann und Frau schuf er sie. Und es wird sehr oft gesagt, der Mensch im Bilde Gottes wird weder vom Mann allein noch von der Frau allein dargestellt, sondern von beiden zusammen, sie beide zusammen sind der Mensch im Bilde Gottes. Was wäre nun gewesen, wenn von dieser Einheit eine gegessen hätte, eine nicht? Ja, da wäre selbst Gott in eine Schwierigkeit gekommen. Er konnte doch Adam nicht die Schuld von Eva anlasten. Das war doch gar nicht möglich. Und deshalb bin ich der festen Überzeugung, dass Adam die ganze Sache hätte retten können. Jetzt bleibt aber eine Frage, der können wir gar nicht ausweichen. Und das ist die: Warum hat Gott die beiden nicht gewarnt? Gott wusste einmal, wie wankelmütig sie waren. Gott kennt uns Menschen doch. Und er hat auch Eva gekannt. Er wusste doch, was sie mit ihr los waren, auch mit Adam. Und dann hat Gott doch vorausgesehen, was da alles auf sie zukam. Überlegen wir mal die Folgen dieses falschen Tuns. Die sind doch in Worten in einer ganzen Stunde nicht zu beschreiben. Tod, Elend, Unterdrückung. Das ganze menschliche Elend hat damals angefangen. Warum hat Gott sie in der wichtigsten und schwersten Stunde allein gelassen? Und er wusste doch auch, was für einen üblen Gegner sie hatten. Die Schlange, die listiger war als alle anderen. Und doch hat Gott nicht eingegriffen, er hat sie sich selbst überlassen. Ich glaube, als Antwort sagen zu können, dass Gott von uns Vertrauen und Gehorsam erwartet. Nun müssen wir bedenken, dass wohl nie ein Mensch Gott so gut gekannt hat wie Adam. Ich wusste selbst nicht, dass Abraham einen solch innigen Umgang mit Gott gehabt hätte wie Adam. Gott kam bei der Kühle des Tages, vorher sind sie die Tiere durchgegangen, hat vielleicht einen ganzen Tag gedauert. Adam war im Bilde Gottes geschaffen. Da war eine ganz enge Verbindung. Und Adam musste wissen, wie groß und gewaltig Gott ist. Denken wir einmal, was Mose von Gott gesagt hat. Der Fels, vollkommen ist sein Tun, alle seine Wege sind recht, ein Gott der Treue und sonder Trug, gerecht und vollkommen ist er. Oder was David gesagt hat, Psalm 63, wie an Mark und Fett sättigt sich meine Seele und mit jauchzenden Lippenlob preist mein Mund, wenn ich seiner gedenke, in Nachtwachen über dich sinne. Stellen wir uns das mal vor, das war David. Hätte Adam nicht auch so denken können? Denken wir einmal an Paulus, Apostelgeschichte 16. Er sitzt in Philippi im Gefängnis, blutig geschlagen, Füße im Stock. Um Mitternacht haben Paulus und Silas angefangen zu singen. Also nicht sofort. Sie sind ja nicht um Mitternacht da reingekommen. Ich denke, die Beamten, die haben damals, genau wie heute, schon früh Schluss gemacht. Aber da wird Paulus nicht um Mitternacht ins Gefängnis gekommen sein. Spätestens vielleicht um 6 Uhr. hat er Stunden gebraucht, um sich durchzuringen. Und dann hat er Gott ein Loblied gesungen. Und später schreibt er: Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überquellendes Gewicht an Herrlichkeit. Die alle haben Gott vertraut. Abraham, Adam hielt es nicht für möglich. Nun können wir ein zweites sagen, und das ist für uns so ernst. Gott hält sein Wort für ausreichend. Wir hätten gern oft mehr. Wir hätten auch gern eine Bestätigung. Gott hat ihnen das gesagt, hat dem nichts hinzugefügt. Ich will ein anderes Wort lesen, das uns das sagt. Das steht in Lukas 16. Da wird uns von einem reichen, aber gottlosen Mann gesagt, der ins Totenreich kommt. Und dort im Totenreich erbittet er zunächst eine Verbesserung seiner Lage, die ihm abgelehnt wird. Und dann kommt dieser reiche Mann auf einen sehr vernünftigen Gedanken. Er hat 5 gottlose Brüder und jetzt will er denen die Botschaft von Gott bringen. Gewissermaßen, der reiche Mann wird im Hades zu einem Evangelisten. Er will einen haben, der seine Brüder das Evangelium sagt. Und jetzt lesen wir von Lukas 16, vom Vers 27. Er sprach aber: Ich bitte dich nun, Vater, das Vater Abraham, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, damit er ihnen ernstlich Zeugnis gebe, auf dass sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham aber spricht zu ihm: Sie haben Mose und die Propheten, lass sie die hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Er besprach zu ihnen: Wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Also hier sehen wir, dass Gott der Überzeugung ist, dass das, was er durch Mose und die Propheten den Israeliten damals gesagt hat, für die Israeliten ausreichte. Und er sagt, wenn sie davon nicht berührt werden, dann hilft es auch nicht, wenn einer aus den Toten aufersteht. Und darum werde ich keinen aus den Toten auferwecken. Aber der reiche Mann konnte sich seine Bemühungen sparen. Und so ist Gott wohl bei Adam und Eva auch der Überzeugung gewesen, dass das, was er ihnen gesagt hatte, völlig ausreichte. Er hat ja gesagt, von allen Bäumen, aber von dem nicht. Was heißt das nun für uns? Gottes Wort gibt uns Antwort auf alle Fragen, die wir zu Recht stellen. Wir können Antwort darin finden. Und wenn wir die haben, sollen wir auch keine weitere suchen. Sollen nicht sagen, jetzt hätte ich gern dazu noch ein Zeichen und noch eine Bestätigung und noch irgendwas anderes. Gott hat es gesagt und damit läuft's. Jetzt will ich aber noch kurz einen zweiten Gedanken hinzufügen, der mit unserem Text jetzt nichts zu tun hat. Da steht, manche Jugendleiter und sollen die Fragen seiner Jugendgruppe beantworten und die stellen die tollsten Fragen und er weiß nicht mehr vorn noch hinten. Da gibt es einen sehr vernünftigen, einfachen Grundsatz und der heißt: Gott beantwortet die Fragen des Herzens, nicht die Fragen des Kopfes. Wenn da eine Frage mir ein wirkliches Anliegen ist, die beantwortet Gott. Wenn ich eine Frage aufgeschnappt oder gelesen habe oder irgendein anderer sie mir mitgebracht hat, die beantwortet Gott nicht. Ich kann es vielleicht nur etwas anders ausdrücken. Gott beantwortet die existenziellen Fragen. Die Fragen, die wirklich unsere Existenz angehen, die beantwortet Gott. Und wenn wir so zu ihm kommen, dann wird er auch uns Antwort geben. Wenn wir über andere Dinge etwas wissen wollen, antwortet er nicht. Gott erwartet Vertrauen und Gehorsam. All das ist ganz klar. Was hatte Gott nun angedroht? Er hatte Adam gesagt: Des Tages, da du davon issest, wirst du gewisslich sterben. Und jetzt lesen wir in 5. Mose 5, und alle Tage Adams, die er lebte, waren 930 Jahre, und er starb. Erste Mose 5, Vers 5, hast du das anders gesagt? Entschuldigung, 1. Mose 5, Vers 5. Ja. Jetzt haben wir versucht, das ihn übereinzubringen. Und da ist irgendein die Lösung eingefallen. Adam war, als er gegessen hatte, geistlich tot. Das ist die allgemeine Lösung, die ich auch schon x-mal gehört habe. Jetzt habe ich mal die Konkordanz genommen und habe mich gefragt, kommt das in der Bibel vor, geistlich tot? Kommt nicht vor. Ich habe nur gefunden, Tod in Sünden und Übertretungen und das Wort in 1. Timotheus 5, Vers 6 von bestimmten Witwen, lebendig tot. Aber das Wort geistlich tot, das habe ich nicht gefunden. Dann habe ich in einer Begriffskonkordanz von einem Heinrich Langenberg gelesen, dass im Hebräischen in Wirklichkeit nicht stände, du wirst gewiss nicht sterben, sondern du wirst ein Sterben sterben. Da werden sich die Übersetzer gesagt haben, hier ist das Sterben betont, zweimal genannt. Also Sterben sterben heißt gewisslich sterben. Du wirst ein Sterben sterben, könnte man aber auch übersetzen mit, du wirst ein Dahinsterbender werden. Du wirst anfangen zu sterben. Und ich glaube, das ist auch bei Adam der Fall gewesen. Und wir sind doch alle Menschen, die langsam sterben. Stellen wir uns mal einen jungen, gesunden Sportler vor. Der Arzt untersucht ihn und sagt wirklich alles hundertprozentig in Ordnung. Wenn uns dann einer sagte, dann wird der wohl nicht sterben, würden wir sagen, keine Ahnung, sicher stirbt er. Vielleicht wird er 80, vielleicht sogar 100 Jahre, aber sterben wird er. Was heißt denn das? Der Keim des Todes ist drin. Einfach drin. Und dem können wir nicht aus dem Wege gehen. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass dieser Satz, du wirst ein Sterben sterben, nichts anderes heißt, als du bist dem Tode verfallen. Und anders können wir es auch nicht deuten, denn es wird uns ja gesagt, als er 930 Jahre alt war, da starb er. Das geistlich tot wird meist schon in den Garten Eden hineingelegt, dann war er schon gestorben, ehe er hinausgetrieben wurde. Aber Gott sagt, er starb erst, als er 930 Jahre alt war. Und darum finde ich es vernünftiger, das so auszulegen. Aber ich weiß, die meisten legen es anders aus und vielleicht wird mancher von euch es lieber andersrum sehen. Die Verbindung zu Gott war ganz sicher zerstört, als Adam aß. Aber war er nun wirklich ein geistlich Toter? Adam war immerhin der Vater von Abel. Und Abel wird in Hebräer 11 genannt als ein Mann, der Gott gefiel. Gar kein Zweifel. Kann ein geistlich Toter einem geistlich Lebendigen das Leben schenken? Auch wieder schwer zu behaupten. Einer der Nachkommen Adams war weiter Henoch. Ein Mann, der mit Gott wandelte. Auch da ist nicht anzunehmen, dass Henoch ein geistlich Toter war. Und so nehme ich an, dass das ganz einfach sagen wollte, du wirst ein Sterbender werden und nach 930 Jahren hat sich die Sache vollendet und da ist er wirklich gestorben. Wir alle gehen ja dem Tod entgegen und wenn Menschen sich auch viele, viele Hoffnungen machen, die eine macht sich keiner, dass er nicht zu sterben braucht. Das Einzige, was wir erwarten, ist nur eine gewisse Verlängerung. Mehr aber nicht. Und da ist es so wunderbar zu lesen, was in Römer 8, Vers 21 steht. Dass auch selbst die Schöpfung freigemacht werden wird von der Knechtschaft der Vergänglichkeit. Ein herrliches Wort. Auf uns allen ruht die Knechtschaft der Vergänglichkeit. Die Tatsache, dass wir sterben müssen,
ist ja vom ersten Tage an da. Sagen Eltern von ihrem kleinen Jungen, ah, ich habe ihn schon etwas eher in die Schule geschickt. Ich hätte auch noch ein Jahr warten können, aber ich sage mir, nutzen wir die Zeit lieber aus, ist er eher mit der Ausbildung fertig. Die rechnen von Anfang an damit, der Junge hat nicht ein ewiges Leben vor sich, wir müssen sparsam mit den Jahren umgehen. Und da wird uns gesagt, dass wir einmal befreit werden von der Knechtschaft des Verderbnisses und dann der Vergänglichkeit. Und dann Römer 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber, ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Was wurde nun aus der großen Verheißung, die die Schlange ihnen gegeben hatte? Gott weiß, dass des Tages, da ihr davon esset, eure Augen aufgetan werden, ihr werdet erkennen Gutes und Böses und sein wie Gott. Was wurde daraus? Ja, die Augen wurden aufgetan und sie sahen genau, dass sie nackt waren. Bitter wenig, höchst enttäuschend. Und da steht man natürlich wieder vor einer Frage, warum wurde ihnen das plötzlich bewusst? Denn wir lesen vorher ausdrücklich, dass sie nackt waren. In Kapitel 2, Vers 25, und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Sie schämten sich nicht einmal, wenn sie vor Gott standen. Und das Erstaunliche ist weiter, dass uns das unten nochmal gesagt hat. Na, das finde ich aber jetzt nicht. Aber jedenfalls, nachdem sie von der Frucht gegessen haben, da erkennen sie, dass sie nackt waren, während sie das vorher überhaupt nicht berührte. Wie ist das zu erklären? Ich persönlich, aber das ist nun wieder eine Ansicht, die ich als meine ganz persönliche denke. Gott hat den Geschlechtstrieb zur Vermehrung der Menschen gegeben. Heute ist man ja weit davon ab, macht geschlechtliche Verbindungen mit dem vorher gefassten Ziel, Kinder zu verhüten. Also Gott wollte, dass sie sich vermehrten und die Erde bevölkerten. Nach dem Sündenfall wird wohl der Gedanke des Lustgewinns hinzugekommen sein und vielleicht im Vordergrund gestanden haben, dass sie plötzlich empfanden, dass das nicht mehr die richtige Einstellung sei. Dann dieses Sein wie Gott. Wie konnten sie nur erwarten, dass das wahr würde? Da kann man aber sehen, wenn man uns Menschen etwas verspricht, was wir gerne haben wollen, dann sind wir bereit, den größten Blödsinn zu glauben. Schopenhauer sagt einmal, schmeichle einem Mann auf dem Gebiet, auf dem er etwas sein möchte, und er wird es dir abnehmen, und wenn es handgreiflicher Unsinn ist. Das ist nun einmal so. Die Dinge, die wir unbedingt haben möchten, die glauben wir auch. Und so hatten sie tatsächlich geglaubt, sie würden sein wie Gott. Jetzt haben sie Feigenblätter zusammengeheftet, um ihre Blöße zu bedecken. Und dann waren sie zum ersten Mal auf der Flucht vor Gott. Als Gott kam, haben sie sich unter den Bäumen des Gartens versteckt. Mit Blick auf Gott war das sehr dumm, denn jetzt fragt er sofort, warum versteckt ihr euch denn? Habt ihr etwa von der Frucht gegessen? Also sie zeigten damit, was falsch war. Aber das Erschütternde ist, dass der ihr Helfer und Freund und Schutz sein sollte, ihnen jetzt Angst einjagte. Und seitdem haben wir Menschen alle Angst und wir wissen nicht, mit der Angst fertig zu werden, es sei denn, dass wir in Gott gegründet sind. Im Dritten Reich, als man ja viele mutige Männer brauchte, da war der Satz geflügeltes Wort, gewaltiger als das Schicksal ist der Mut, der es unerschüttert trägt. Das sind aber alles dumme Phrasen. Der römische Dichter Horaz hat einen tollen Satz gesprochen, mit dem er zeigen will, wie mutig die Römer waren. Er hat gesagt, wenn die Welt in Trümmern zusammenfällt, werden die Ruinen einem Furchtlosen erschlagen. Das sind alles Phrasen, mit denen wir uns aufpumpen wollen und sagen wollen, seht, wir haben Mut, wir fürchten uns nicht. In der Bibel kommt sehr oft das Wort vor, fürchte dich nicht, und immer die Begründung Gottes, denn ich bin mit dir. Es gibt keine andere Begründung. Die Mächte, mit denen wir zu tun haben, sind immer wieder stärker als wir. Und allmählich lassen die Kräfte nach, und allmählich kommt unser schlimmster Feind, der Tod, immer näher, und dann schleicht sich ganz einfach die Angst ein. Und es gibt nur einen, der sie überwinden kann, Gott. Wenn der uns sagt, fürchte dich nicht, dann brauchen wir uns auch nicht zu fürchten. Das ist die einzige Möglichkeit, der Angst zu entgehen. Immer wieder wird uns das vorgestellt. Und so müssen wir die Verbindung zu Gott mehr pflegen als alles andere. Denn nur dann können wir in Ruhe unseren Weg gehen. Denken wir daran, was als Frucht des Geistes bezeichnet wird. Liebe, Friede, Freude. Da wird an zweiter Stelle schon Friede genannt. Friede des Herzens. Und den kann uns nur einer geben, der, der über alle Dinge verfügt, der Allmächtige. Und der will sie uns geben. Und darum ist unsere Verbindung zu Gott die wichtigste, die wir haben, und wir sollten sie mehr pflegen als jede andere. Es fällt uns schwer. Die Menschen um uns her sind sichtbar. Dann denken wir, hoffentlich habe ich zu denen gute Verbindung. Der Vater im Himmel ist unsichtbar. Das hat er nun einmal so gesetzt. Und es ist die Frage, ob wir seine Existenz doch voll und bis zum Letzten anerkennen, dass wir den Unsichtbaren behandeln, als ob wir ihn sehen. Mose war soweit. Es heißt von ihm, als er auszog aus Ägypten, er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Wohl eines der schönsten Aussagen, schönsten Worte, die man über einen Menschen sprechen kann. Möchte Gott uns auch dieses tiefe Vertrauen zu ihm schenken und diese große Schau, dass wir ihn, den Allmächtigen, so sehen, als sähen wir den Unsichtbaren. Jetzt muss ich noch auf eins hinweisen. Ich habe einen Fehler gemacht, als ich Bruder Willenbrecht mein Thema durchgab. Ich habe gesagt, ich wollte etwas sagen über Schöpfung und Sündenfall. Ich will aber auch noch über die Sintflut sprechen. Also noch etwas mehr. Nun, ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis.